die Situation des Islam nach dem Tode Khomeinis. Khomeini ist am Samstag, den 3.6.89 gestorben. Am 13.7., also vor wenigen Tagen, hat das sogenannte 40-tägige Gedenken an ihn stattgefallen. Ein eigenartiger Bericht ging durch das zweite deutsche Fernsehen, dass bei diesem Gedenken über Zehntausende bewusstlos umgefallen seien vor Intensität der Trauer und der Hitze bei diesem großen Treffen, wo mehrere Millionen zusammengeströmt waren. Khomeini war eine hervorragende Persönlichkeit in der Welt des Islam und hat 10 Jahre Islamgeschichte geprägt, sodass man heute bereits von einem Khomeinismus im Gegensatz zum Kommunismus redet. Er hatte ja am 11.02.1979 die iranische Revolution in Tat umgesetzt, sodass es dort 10 Jahre lang das Reich Allahs auf dieser Welt gegeben hat und noch gibt. Ich möchte sagen, dass diese iranische oder khomeinistische Revolution für die islamische Welt an Bedeutung so weit ernst genommen werden muss wie die französische Revolution, die vor 200 Jahren Europa verändert hat. Allerdings ist diese iranische Revolution nicht eine in sich geschlossene und abgeschlossene separate Entwicklung, sondern Teil eines viel größeren Konfliktes, nämlich der Renaissance des Islam, die man mit dem Datum vom 17.10.73 festlegen kann, als die OPEC-Staaten die Ölpreise zunächst ums 4-fache und zum Schluss ums 30-fache erhöht hatten. In der Zwischenzeit sind die Preise auf das 18-fache vor der Zeit vor 73 zurückgegangen. Mit diesem kolossalen Reichtum, der den Ölländern dann in die Taschen floss, hat der Islam eine Ausbreitung und einen Aufschwung genommen, der bis heute noch anhält. Aber wenn man genau hinschaut, ist auch die Renaissance des Islam nur ein Teil eines viel größeren Prozesses, nämlich des Nahostkonfliktes, des 40-jährigen Krieges, der nun seit 1948 um Israel herum tobt und die Gesamtsituation des Nahen Ostens verändert. Wir reisen zwar nach Israel oder nach Ägypten oder in solche Länder und der Tourismus nimmt wesentlich zu, aber die meisten Leute haben nicht erkannt, dass dort ein 41-jähriger Krieg tobt, der an Intensität und Hass immer mehr zunimmt. So ist also alles eine Entwicklung. Der Khomeinismus gehört in die Renaissance des Islam hinein. Die Renaissance des Islam ist herausgeboren aus dem Nahostkonflikt. Und wenn man genau guckt, ist der Nahostkonflikt auch nicht eine separate Erscheinung, sondern gehört in die Gesamtentwicklung des zerbrochenen Osmanischen Reiches hinein mit einer kolonialen Zwischenperiode der englischen und französischen Großmächte. Vielleicht ist Ihnen noch in Erinnerung, dass die Türken vor Wien vor 300 Jahren und vor 450 Jahren eine echte Bedrohung für Europa dargestellt hatten und dass dann 400 Jahre türkische Großmacht in der Form des Osmanischen Reiches die Weltgeschichte beeinflusst hatten. Und das erste durch den Vertrag von Severus am 10.28 diese Geschichte abgeschlossen war, weil nun die Türkei in der Waffenbrüderschaft mit Deutschland zusammen 1917 zerbrochen war und eine neue Türkei aufgebrochen war. So haben wir eigentlich den Zerbruch des Osmanischen Reiches zu beklagen und zu erkennen, aus dem nun die gesamte Geschichte des Nahen Ostens und die Renaissance des Islam und das Hervorbrechen des Khomeinismus möglich geworden waren. Ich möchte nun in drei Gebieten Ihnen die Situation darstellen, die Khomeini heraufbrachte und die noch nachwirkt. Erstens, die Kriege, die Khomeini durch seinen radikalen und militanten Islam beeinflusste. Da war der Golfkrieg der Perser gegen alle Araber, der vom 23.09.80 bis 20.08.88 dauerte, also 8 Jahre, harter, brutaler Krieg, wo Greise und Jugendliche im Glauben an die Verheißungen des Islams in die Minenfelder hinein rannten und Welle um Welle diese Minenfelder zum Explodieren brachten, bis sie in die Gräben der Iraker hineinstürzten und sie mit Händen überwältigten. Man hat nicht geglaubt, dass sowas heute noch möglich ist. Auch in der Welt des Islams hat man das nicht geglaubt, dass Khomeini in der Lage war, Massen zu bewegen, nicht zu befehlen, sondern zu inspirieren, in den Tod zu rennen, um das Reich Allahs aufzubauen. Khomeini hat diesen Krieg verloren wegen dem Einsatz von verschiedenen Arten von Kampfgas, dem dann auch diese Massen nicht gewachsen waren, sodass er den Krieg zwar initiierte, also hervorgerufen hatte, aber nicht gewinnen konnte. Mit Begeisterung allein, auch mit religiösem Fanatismus, kann man heute die Weltgeschichte nicht mehr alleine bestimmen. Die moderne Technik in den Händen der Iraker, die nur die Hälfte der Bevölkerung des Irans aufweisen, hat den Irakern den Sieg gegeben. Auch ein anderer Krieg, der Afghanistan-Krieg, geht auf Khomeini zurück. Es war ein Krieg gegen die UdSSR, denn Khomeini hatte die Moslems in Afghanistan so beeinflusst, dass es in diesem Lande kurz vor einem Umsturz stand, dass die UdSSR in Gefahr stand, den Satelliten Afghanistan zu verlieren durch die Unterwanderung mit khomeinistischen Ideen, sodass sie gezwungen waren, am 25.12. Weihnachten 79 einzumarschieren. Der Krieg tobte bis 1988 am 15. Februar, also 9 Jahre lang. Ein Krieg, der wahrscheinlich mehr als 1 Million Tote kostete auf beiden Seiten und mehrere Millionen Flüchtlinge, richtige Flüchtlingsströme über die Grenzen Afghanistans schickte. Nun, dieser Krieg wurde von Khomeini gewonnen, weil er ein Prinzip aufstellte, lieber tot als rot. Nicht wie man heutzutage bei uns in Europa sagt, lieber rot als tot. Nein, die Moslems waren bereit, für ihre Überzeugung zu sterben. Und hier ist wieder einmal deutlich geworden, dass der Westen die Kraft der gläubigen Überzeugung im Islam weit unterschätzt hatte, genauso wie der Schah selber nicht geglaubt hatte, dass der Glaube der Schiiten seinen Neuerungen vorgezogen wurde. Russland musste abziehen, weil es ein Vietnam erlebt hatte, denn die todesbereiten Rebellen und Kämpfer waren einfach nicht zu besiegen. Diese Art von Terrorismus kann nicht durch Waffen überwunden werden, denn sie sind bereit zu sterben und es kommen immer wieder neue. Was will man machen? So hat Russland die weise Konsequenz gezogen und ist zurückgegangen. Allerdings, Khomeini hat diesen Krieg auch verloren, obwohl er ihn gewonnen hat. Warum? Weil die Mehrheit der Afghanen Sunniten sind und bei den Verhandlungen um die Bildung einer vorläufigen Regierung von Seiten der Rebellen sind die Schiiten gar nicht mehr gefragt worden und wurden ausgeschlossen. Sie machen etwa 10-15% der Bevölkerung in Afghanistan aus, sodass nun die Sunniten alleine den Kuchen verteilen wollen. Sie haben ihn noch nicht in der Hand, weil verschiedene Momente von der Regierung und der Bevölkerung im Augenblick einer Endlösung im Wege stehen. Aber so viel ist bereits jetzt schon deutlich, dass Khomeini und seine Nachfolger, also die Schiiten, in diesem Kriege nichts gewonnen haben, sondern obwohl sie die Bewegung als solche in die Wege leiteten, die Verlierer waren. Anders ist es nun mit der Situation unter den Muslims in Russland. Dort haben die Hoffnungsworte Khomeinis und seine Parolen unter den 50 Millionen Muslims in Südrussland solche Hoffnungen geweckt, dass es immer mehr Aufstände gibt, dass die muslimischen Soldaten der russischen Armee nicht bereit waren, auf die Muslims in Afghanistan zu schießen, sodass es zu einer echten Krise gekommen ist unter den Muslims in Südrussland gegen das bolschewistische System, das jetzt im Zeitalter der Perestroika natürlich aufbricht. Und so lesen Sie vom Kaukasus bis zur chinesischen Grenze von zunehmenden Unruhen, die nun darauf zurückgehen, dass Khomeini seine Ideen hineinbrachte in den südrussischen Raum. Er hatte in seinen letzten Tagen sogar den Mut gehabt, Gorbatschow persönlich zum Islam aufzurufen oder Schewardnadze zu fragen, dass er sich bekehren sollte, damit die beiden großen Staaten zusammenarbeiten könnten und einen Bund schließen. Und der jetzige neue Präsident hat es ja gewagt, nach Russland zu gehen und einen Wirtschaftsvertrag abzuschließen, sodass Russland die zerbrochene Armee der Iraner aufbaut und dass im Gegenzug die Schiiten nun das Recht haben, missionarische Mullahs in den Süden Russlands zu senden, neue Moscheen aufzubauen oder die alten zu reparieren und den Moslems mehr Rechte gewährt werden, nachdem sie in der vergangenen Zeit immer mehr in eine Verfolgung in Russland gekommen sind. Ein dritter Krieg, der an Heftigkeit immer zunimmt, ist der Krieg zwischen Palästinensern und Israelis, und er hat seit 1987, seit dem 9.12. mit der sogenannten Intifada ein neues Stadium erreicht. Es ist der gewaltlose Aufstand der Jugendlichen und Frauen ohne Waffen gegen die hochgerüstete Besatzungsmacht der Israelis. Das ist nun keine Strategie der PLO, wie oft fälschlicherweise dargestellt wird, sondern geht auf die khomeinisch inspirierten Mullahs zurück, die von den Moscheen auf die Bevölkerung aufgerufen haben, mit Steinen und mit Schleudern den Feind hinauszutreiben, so wie einst, bloß jetzt umgekehrt, David den Goliath besiegt hätte. Man muss erkennen, was das bedeutet, dass mehrere Zehntausende von Jugendlichen in die Gefängnisse gekommen sind. Vielen wurden die Arme gebrochen. Die PLO hätte beinahe das Gesicht verloren. Sie kam in den Zugzwang und hat deshalb am 15. November 1988 den Palästinenserstaat in Algerien ausgerufen, eine Regierung aufgestellt, die in der Zwischenzeit von 67 Staaten anerkannt worden ist. Seither drängen nun die Vereinigten Staaten von Amerika den Staat Israel mit der PLO zu verhandeln, um mit den gemäßigteren Gruppen der radikalen Palästinenser eine Übereinkunft zu finden, bevor die Intifada noch mehr Terrorismus innerhalb des Landes hervorbringt. Die Gegenbewegung im Staat Israel ist nun die, dass verschiedene Siedler in der Westbank und im Gaza-Streifen begriffen haben, dass Kräfte innerhalb des Staates Israels bereit sind, auf die USA-Forderungen einzugehen und ein Gespräch mit der PLO zu beginnen. Und die Gefahr besteht, von israelischer Seite her gesehen, dass die Westbank teilweise oder ganz zurückgegeben werden müsste. Deshalb haben die Siedler am 16. Januar 1989 den Staat Juda gegründet, also neben dem Staat Israel einen selbstständigen Staat, der in dem Augenblick in Aktion tritt, wenn Israel auf Druck der USA gezwungen würde, die Westbank, sprich Judäa und Samarien und Gaza-Streifen zurückzugeben. Das bedeutet, dass nun der Spaltpilz des Khomeini und die Triebkraft seiner Hefe auch in Israel immer mehr sich wirksam macht. Es ist eine Triebkraft, die die radikalen Gruppen vorantreibt, und niemand weiß, was aus diesem Spannungsbogen herauskommt, denn im Staat Israel werden nun die radikalen Kräfte auf der rechten Seite gestärkt, dadurch, dass die toleranten Kräfte der linken Seite versuchen, Frieden jetzt zu schließen, so dass es nicht mehr sicher ist, dass die bürgerlichen Parteien der Mitte noch genügend Mehrheit bekommen, um in einer sogenannten großen Koalition weiter regieren zu können. Das heißt, Khomeini wirkt auch in Israel und unter den Palästinensern mit viel mehr Kraft und Ideen weiter, als uns bewusst ist. Ein anderer Krieg ist der Krieg im Libanon, der ja nun mit großer Not schon seit 1975 tobt. In seiner letzten Periode war es nun ausgerechnet Khomeini, der eine besondere Pointe setzte. In Baalbek in der Bekaa weht die Flagge der Hisbollah, die Flagge Khomeinis, und im Westbeirut gibt es ganze Stadtteile, wo die Frauen total verschleiert sind, wie etwa in den Städten des Iran, wo die Massendemonstrationen und Aufstände geschehen, auch wenn die Granaten oder Raketen hineinfallen, weil dort der Islamstaat aufgebaut werden sollte. Und ausgerechnet der Libanon als die erste offizielle Kolonie des Irans geformt werden sollte in einen solchen Gottesstaat. Nun muss man wissen, im Libanon hat es vor 40 Jahren 60% Christen gegeben und etwa 40% Moslems. Das hat sich in der Zwischenzeit verändert durch den Krieg und durch die islamische Bevölkerungsexplosion, so dass dort heute 60-66% Moslems leben und nur noch 40% Christen. Von den 66% Moslems sind die Hälfte Schiiten, sprich, die Schiiten haben diesen libanesischen Krieg gewonnen, einfach durch zahlenmäßige Überlegenheit, weil sie mehr Kinder haben als die Sunniten und Christen, so dass sie sich am stärksten vermehrten. Nicht umsonst haben die Israelis in der vergangenen Woche einen Führer der Hisbollah gekidnappt, weil sie genau wissen, denen kommen wir nicht anders bei als mit ihrer eigenen Methode, denn diese radikalen Gruppen waren es ja, welche etwa 15 europäische oder amerikanische Fachleute gekidnappt haben und als Geiseln halten. Folglich holen sich die Israelis die Führer dieser Hisbollah, um ihre Gefangenen herauszupressen. Sie sehen also, dass Khomeini auch in den Libanon hineinwirkte und noch hineinwirkt. Er brachte es fertig, die USA im Februar 1984 zu vertreiben. Nicht nur die UdSSR aus Afghanistan, auch die USA aus dem Libanon. indem er Todeskommando in die amerikanischen Kasernen hineinschickte, die ganze Häuser und Kasernen in die Luft jagten, sodass die öffentliche Meinung der USA den damaligen Präsidenten dazu zwang, die Unterstützungskräfte zurückzuziehen. Kurz vor seinem Tod hat Khomeini noch 1500 schiitische Glaubenskämpfer in den Libanon geschickt, Iraner in den Libanon, damit sie als Todeskommando die Grenze zu Israel aufbrechen würden, denn sein Ziel heißt, und zuletzt, Jerusalem. Es ging also nie allein um die Frage von Karbala und Nejef, um den Irak, sondern immer um die Frage Jerusalem, dass dieses drittgrößte Heiligtum des Islams wieder in islamische Hände zurückkommen würde. Ein weiterer Krieg ist von Khomeini stark beeinflusst worden. Das ist der Bürgerkrieg im Sudan, der ursprünglich von 1956 bis 1972 getobt hatte. Und dann eine Periode des Versuches, Frieden zu schließen, zwischen Animisten, Christen einerseits und den Muslims auf der anderen Seite. Dieser Friedensprozess ist allerdings gescheitert, sodass 1982 die Scharia eingeführt wurde, und zwar in der radikalen Form der kommunistischen Ideen, die von der muslimischen Bruderschaft und ihren verschiedenen Richtungen vorangetrieben worden sind. Seither, seit 1982, gibt es ein Auf und Ab und ist es in diesem Jahre wieder zu dem Versuch gekommen, eine Friedensregelung zu schaffen. Die radikalen Kräfte von Äthiopien her und im Süden haben allerdings bereits große Gebiete eingenommen, sodass eine Separation in Bewegung ist und der Versuch gemacht wird, den Süden des Sudan abzukoppeln vom islamischen Norden. Aber wenn man einmal gehört hat, wie im Sudan die Massen skandieren, Scharia, Scharia, wir wollen das islamische Gesetz, wir wollen, dass das islamische Gesetz über uns herrsche, dann hörte man die Stimme Khomeinis aus diesen arabischen Massen heraus. Ich wollte Ihnen nur einmal zeigen, wie groß der Einfluss Khomeinis war, damit Sie erkennen, es ist nicht nur ein Mann gewesen, sondern eine geschichtliche Periode, die 10 Jahre lang mit Mittelpunkt Iran den ganzen Nahen und Mittleren Osten kräftig beeinflusste. Nun aber möchte ich zum zweiten Teil sagen und zeigen, wie der Khomeinismus nicht überall Fuß fassen konnte, sondern wo er direkt abgelehnt wurde, wie er eine Gegenbewegung schuf und den Islam wesentlich schwächte. Ich denke etwa an die Türkei. Dort hat Özal mit der Mutterlandspartei die Stimmung aufgenommen, die durch die vielen Flüchtlinge aus dem Iran in der Türkei aufgebrochen war. Die Türkei grenzt ja an den Iran, und es waren 1 bis 2 Millionen Flüchtlinge, die nun in die Türkei hereingekommen waren. Und sie erzählten von dem Radikalismus und dann von dem Terrorismus im Iran und waren aus diesem Grunde islamische Missionare gegen den radikalen khomeinistischen Geist. So kam es, dass Özal die mittleren Parteien sowohl Mitte rechts und Mitte links unterstützte und etwas islamisierte, um dem radikalen Islam den Wind aus den Segeln zu nehmen, sodass bei den letzten Wahlen oder vorletzten Wahlen die radikalen Moslems in der Türkei weniger Stimmen bekamen, als das in den Wahlen ein Jahrzehnt zuvor der Fall gewesen ist. Das heißt also, die Türkei hat sich durch den Radikalismus Khomeinis in eine liberalere Form des Islams verwandelt und hat Abstand genommen von diesem Geist. Es sind nur noch Minderheiten, die einen solch radikalen Islam wollen, wie er von Khomeini propagiert wurde. Dasselbe hat sich auch im größten islamischen Land der Welt gezeigt, in Indonesien. 1982 waren es noch 24% der Bevölkerung, welche die muslimische Entwicklungspartei gewählt hatten, die verlangt hatte, dass die Scharia, das islamische Gesetz, auf ganz Indonesien gelegt werden sollte. Dazu gehörten noch etwa 15% Sympathisanten, sodass doch etwa 40% der Bevölkerung in Indonesien radikal islamisch oder fundamentalistisch islamisch dachten. Nachdem nun Khomeini gewütet hatte und unter ihm mehr Menschen gefoltert und getötet und vergewaltigt wurden in den Gefängnissen, hat bei der neuerlichen Wahl im April 87 diese radikale Partei nur noch 6% bekommen, was zeigt, dass nicht alle Moslems fanatisch sind, sondern dass die Mehrheit der Moslems liberal oder moderat sind, etwa in Indonesien oder auch in Indien oder Bangladesch und in anderen Ländern, hat damit der Khomeinismus eine Gegenbewegung hervorgerufen zur Liberalisierung des Islams hin. Besonders deutlich wurde das in Marokko. Dort hat der König und Imam des Islams, Hassan II., persönlich einen Feldzug gegen Khomeini geführt. Er hat führende Wissenschaftler und Theologen des Islams zusammengerufen und sie haben eine Woche lang Beratungen durchgeführt, ob man Khomeini nicht aus dem Islam exkommunizieren und ausschließen müsste. Und sie haben als Grund dazu die Stimmen der Hisbollah-Kämpfer, also der radikalen Krieger Khomeinis genommen, die überall in der Welt verbreiteten, dass Khomeini der Geist Gottes und der Heilige Geist sei. Im Libanon, wenn man dort reist, kann man an die Wände mit Spraydosen geschrieben sehen: Unsere Partei ist die Partei Allahs und unser Führer ist der Heilige Geist. Khomeini wird von den Kämpfern als der Heilige Geist oder der Geist Gottes dargestellt. Nun hat also Hassan II. In einem sogenannten kleinen Konzil der Sunniten Folgendes festgestellt und über Fernsehen, Radio und Presse veröffentlicht: Wenn Khomeini seine Nachfolger nicht hindert, dass sie ihn weiterhin den Geist Gottes oder den Heiligen Geist nennen, muss er aus dem Islam ausgeschlossen und exkommuniziert werden. Dann gilt er weiterhin nicht mehr als orthodoxer Moslem, sondern als Heretiker. Denn, und das ist nun die interessante Begründung, mit der das aufgestellt wurde, denn nur ein einziger Mensch in der gesamten Weltgeschichte hat das Recht, sich als den inkarnierten Heiligen Geist zu bezeichnen, Isa, der Sohn der Maria, denn nur er ist durch den Heiligen Geist geboren worden. Hochinteressant. Um Khomeini zu bekämpfen, ist selbst Christus legitimiert worden und hat der Islam offiziell zugegeben, dass Christus durch den Heiligen Geist in ihrem Sinne geschaffen und geboren wurde. In Nigeria kam es ja vor anderthalb oder zwei Jahren zu einer Verbrennung von 160 Kirchen und der Tötung von 80 Christen. Das hatte als Hintergrund, dass Gaddafi auf den Wellen des Khomeinismus die Nordstaaten Nigerias, das ist eine föderative Republik, aufgefordert hatte, die Scharia als Gesetz einzuführen. Die dort lebenden Christen, die gleich stark sind wie die Moslems, etwa im Norden mehr Moslems, im Süden mehr Christen, haben sich dem widersetzt. Deshalb sollten sie zur Ressort gebracht werden und hat Gaddafi Kopfgeld gezahlt auf Christen und Prämien bezahlt für verbrannte Kirchen. Die Reaktion auf diese Christenverfolgung,
die von Libyen her gesteuert wurde, war allerdings nun genau das Gegenteil, was erwartet wurde. Die Christen wurden nicht depressiv, die Christen haben sich nicht ins Schneckenhaus zurückgezogen, sondern die haben gesagt, warum haben die Moslems uns das angetan? Wahrscheinlich, weil wir ihnen nicht rechtzeitig beigebracht haben, dass Gott Liebe ist und Christus für sie gestorben ist. Die schrieben an uns, wir haben eine ausgedehnte Radio- und Schriftenmission, könnt ihr uns helfen, die Moslems besser zu verstehen? Könnt ihr uns helfen, die Sprache der Moslems zu reden? Könnt ihr uns Bücher und Kassetten geben, die wir den Moslems geben können, dass sie begreifen, dass wir sie nicht hassen, sondern lieben und segnen? So ist eine Missionsbewegung in Nordnigerien zustande gekommen, wie kein Evangelist und kein Billy Graham in der Lage gewesen wäre, sie in Bewegung zu setzen. Was ursprünglich geplant war als Einschüchterung der Christen, ist nun aufgebrochen in einen Angriff der Liebe Jesu Christi, dass es nicht nur Einzelne sind, sondern Hunderte aus den verschiedensten Kirchen, die sich bewusst aufmachen, die Moslems zu besuchen und ihnen zu erklären, wer Christus ist und was er will. Genauso hat die Verbannung des Buches von Salman Rushdie, die satanischen Verse, eine Reaktion im Westen ausgelöst, die so von kaum jemanden, auch von den Schiiten, nicht erwartet worden war. Bei den satanischen Versen handelt es sich ja um Verse, die im Koran stehen, denn Mohammed hatte in einer Periode der Verfolgung durch die mekkanischen Kaufleute in einer schwachen Minute zugegeben, dass es neben Allah, dem einen Gott, noch eine Frau, Allat, gibt und eine Ussa und Manat. Und hat das aber später, nach wenigen Wochen, als Einflüsterungen Satans widerrufen, sodass diese satanischen Verse im Koran stehen, aber widerrufen worden sind. Nur dieser Salman Rushdie hat also in diesen Verse aufgeblasen, in einen großen Ballon und in obszöner Weise dargestellt, wie man das auch einem Feind gegenüber nie tun kann, soll oder darf. Und hat also einen Vers aus dem Koran herausgegriffen, wo es heißt, sollten Gott nur die Frauen zustehen und uns die Männer nur die Männer, und hat daraus eine pornografische Geschichte gemacht, sodass also nun der Islam im Innersten verletzt war, weil nicht nur Mohammed, sondern auch Allah selber erotisch in Frage gestellt wurde. Der Hintergrund der Geschichte war allerdings der, dass die Frage im Raume stand, wenn Mohammed tatsächlich Einflüsterungen Allahs das Ohr geliehen hat, nachher widerrufen, könnte es ja sein, dass noch mehr Verse vom Koran auf Einflüsterungen Satans zurückgehen und somit der ganze Koran satanische Verse darstellen könnte. Weil nun hier ein Angriff auf die Fundamente des Islams gestartet worden waren, hat der Islam reagiert. Wohlgemerkt, nicht bei Erscheinen des Buches, sondern erst ein oder zwei Jahre danach. Es waren Demonstrationen über dieses Buch in Indien und in Pakistan schon vor langer Zeit durchgeführt worden. Nur als Khomeini den Krieg verloren hatte, brauchte er etwas, um jetzt wieder das Gesicht zu gewinnen. Als er das Gesicht verloren hatte, wollte er nun irgendwie einen Schlager haben und hat zur rechten Zeit dieses Buch verdammt, um als Führer der islamischen Sache darzustellen. Das brachte nun eine Trennung der Schiiten vom Westen und ein Getriebenwerden der Schiiten in die Arme Russlands. Was man nicht erwartet hatte, dass durch die radikale Stellungnahme des Westens der Islam nicht zur Buße geführt wurde oder zu einer liberalen Stellung, das ist nun eingetreten, dass die Schiiten sich der UdSSR annähern und die UdSSR sich angeboten hat, die ganze Wirtschaft und Armee aufzubauen und umgekehrt, wie ich schon sagte, die Möglichkeit in Aussicht stellte, dass die Moslems in Südrussland größere Freiheiten bekommen würden und die Schiiten Missionare, islamische Missionare senden könnten. Und das ist eine der Reaktionen auf das Buch von Salman Rushdie, das die Schiiten vom Westen abkoppelte und an die Russen anhing. Nun, wir wollen zum dritten Teil kommen. Was brachte der Khomeinismus im inneren Wesen des Islams? Ich würde sagen, er brachte eine Radikalisierung der Moslems im Zuge der Reformation des Islam. Wir sollten begreifen, dass der Islam keine Religion ist. Der Islam ist keine Religion im westlichen Sinne des Wortes, sondern er ist ein Staat, eine Kultur Macht. Nur dort, wo der Islam als islamischer Staat regiert, gilt der Islam als zur Reife gekommen. Alles andere ist nur eine Vorstufe des Islams, eine Entwicklung, wie man sehen kann am islamischen Kalender. Der beginnt ja nicht mit dem Geburtstag Mohammeds, noch mit dem Tag, an dem die sogenannten Offenbarungen Allahs Mohammed erreicht haben, sondern mit dem Tag, als die ganze islamische Gemeinde von Mekka nach Medina auswanderte und dort ein islamischer Staat gegründet wurde. Also die Offenbarungen und das Leiden und die Verfolgung und die Existenz einer islamischen Gemeinde bedeutet nicht Islam im islamischen Sinne des Wortes, sondern erst als ein Stadtstaat, ein islamischer Staat gegründet wurde, hat der islamische Kalender begonnen. Und so müssen wir erkennen, dass die Fundamentalisten des Islams nicht nur jetzt etwa Europa missionieren wollen oder die übrigen Kontinente und dazu genügend Leute ausbilden in der Al-Azhar-Universität in Kairo von den Sunniten her oder in den Universitäten im Iran, sondern sie wollen bewusst eine politische Revolution in die Wege leiten, wo immer das möglich ist, dass der Islam zum herrschenden Prinzip in einem Lande wird. Wenn man fragt, wie viel Muslims hängen diesem radikalen Gedanken an, so findet man im Durchschnitt in den verschiedenen Ländern vielleicht 10-20% aller Muslims. Nicht mehr. Aber die sind's. Allerdings gibt es neben diesem harten Kern noch eine Gruppe von Mitläufern, und die könnten noch einmal zwischen 15-25% liegen, sodass mindestens 25% der islamischen Völker mit Khomeini sympathieren, Maximum 40-45% in verschiedenen Ländern. Und das bedeutet, dass in Krisenzeiten die Möglichkeit eines Umsturz besteht, etwa in Ägypten oder in Bangladesch oder in Nigerien, und versucht wird, dort Islamstaaten zu schaffen, in denen der Islam die beherrschende und führende Macht ist, die Kultur und Familie, Schule und Wirtschaft und alles prägt. Sie haben ja gesehen im Fernsehen und bei anderen Gelegenheiten, dass beispielsweise in diesen von Khomeini beeinflussten Ländern die Sitte geändert wurde. Etwa das Kopftuch oder bei den Studenten der Bart oder der Chador. Ich fragte mal eine solche Dame, die früher französisch gekleidet war, ausgeschnitten, supermodern, und jetzt plötzlich mit diesem langen Kleid sich verhüllte. Sagen Sie mal, wenn Sie mir gestatten, aber ich verstehe das nicht. Ich habe Sie ja nun jahrelang gesehen, wie Sie frei lebten. Und warum jetzt plötzlich so? Worauf sie sagt, ja, wir haben Allah gelobt, dass wir Buße tun und nun die gesamte Kultur islamisieren, damit der Segen Allahs auf unserem Volke bleibt. Diese Geschichte mit den Vollbärten, den Blumenkohlbärten oder mit den Kopftüchern, der Kampf mit den Kopftüchern in der Türkei und in Ägypten, ist also nicht bloß ein Spleen und eine Mode, sondern wird als Teil der islamischen Reformation angesehen. Oder wir können uns hineindenken in die Emotionen dieser Glaubenskämpfer. sei das in Israel, wo sie mit Allahu Akbar Passanten erstechen oder einen Bus in den Abgrund stürzen, dabei selber damit rechnen, ums Leben zu kommen. Oder in Sierra Leone hörten wir, dass als Reaktionen auf das Buch Salman Rushdie solche Demonstrationen durchgeführt wurden, dass alle Läden geschlossen werden mussten und dass kein Mensch mehr auf die Straße ging, weil er sonst von diesen aufgeputschten Massen zerrissen worden wäre, hätte er nicht mitgeschrien und sich mit eingereiht in diese Massenpsychose der Muslime, die da aufgebrochen war. Der entscheidende Punkt am Ganzen ist allerdings nicht die Emotion oder die Kultur, sondern die Scharia. Es geht um die Einführung des Gesetzes. Man kann das besonders deutlich in Ägypten sehen. Die rechtsgerichteten Moslembrüder und wer noch rechtsgerichteter ist als die Moslembrüder, haben ja nun auf legale Weise Stimmen im Parlament bekommen, wie etwa auch in Jordanien und in anderen Ländern, und versuchte nun die Scharia auf die Tagesordnung zu setzen, dass sie als Gesetz des Staates angenommen würde. Und sie sind gescheitert. Sie sind nicht gescheitert an den Christen noch an den Animisten in diesen beiden Ländern, sondern an den liberalen Moslems. Und besonders waren das dann die Frauen der Parlamentarier, die ihren Männern eingeheizt hatten und gesagt haben, du stimmst nicht, dass dieses Gesetz eingeführt wird, dass wir wieder in das Mittelalter zurückfallen. Wir haben nun uns in Jahrzehnten einen gewissen Stand an Freiheit und Gleichberechtigung erkämpft oder mindestens einen Teil dieser Gleichberechtigung. Wenn die Scharia eingeführt wird, gelten wir nur noch legal als die Hälfte eines Mannes, so dass etwa das Zeugnis zweier Frauen vor Gericht so viel gilt wie das Zeugnis eines Mannes, oder die Frau nur die Hälfte des Erbes bekommt wie ein Mann, oder andere legale Formen, die Stellung der Frau zementieren auf nur die Hälfte des Wertes eines Mannes. So sind es die Frauen der liberalen Parlamentarier, die mit aller Macht dagegen kämpfen, dass die Reformation des Islam ala Khomeini durchgesetzt werden kann, und verhindern, dass parlamentarisch die Scharia akzeptiert wird. Nun sind die Muslimbrüder schlau geworden und haben begriffen, die Scharia als Ganzes kriegen wir nicht durch, aber wir müssen sie stufenweise einführen. Immer wenn im Lande ein Problem aufbricht, sei es mit einer Ehefrage oder sei es mit einer Wirtschaftsfrage, sagen sie, nun, das kommt daher, weil die Scharia nicht gilt. Lasst uns diesen Teil der Scharia akzeptieren, und siehe da, auf diesem Wege ist es ihnen jetzt gelungen, in verschiedenen Staaten die Scharia stufenweise einzuführen, sodass die relativ liberalen islamischen Länder systematisch und stufenweise wieder radikalisiert werden. Nun, Sie wissen ja, wie das auch hier in Deutschland geschieht. Wir haben verschiedene radikale islamische Gruppen, etwa in Köln oder in anderen Orten. Und wer irgendwelche Vorträge über den Islam hält, muss ja heute immer damit rechnen, dass auch Moslems zu den Vorträgen kommen. Und wir haben in Stuttgart bei Pfarrer Eisler im Gemeindehaus der Schlosskirche einmal eine Attacke gehabt, dass die Männer aufstanden und als Bodyguards sich vor mich stellten, weil die Gruppe der islamischen Studenten mich beinahe zerrissen hätten. Anschließend sagten die Zuhörer, ja, wir haben nicht verstanden von deinem Vortrag, was Islam heißt, aber jetzt haben wir es gesehen, jetzt brauchen wir keine Erklärung mehr. Jetzt ist es deutlich geworden. So gibt es also eine Kaderplanung, wo Muslims sowohl hier als auch in den islamischen Ländern zusammengefasst und geschult werden. In Jordanien ist es bekannt, dass unter jeder Moschee Räume sind, in denen der Nahkampf geübt wird, wo die Muslims gedrillt werden, in der Stunde X bereit sein, für die Einführung des islamischen Gesetzes zu kämpfen. Und wenn Sie im zweiten Fernsehen schon gesehen haben, wie Kaplan in Köln seine Leute auf den Kurs Khomeinis eindrillt, dann wissen Sie, wie hier Kader geformt werden, die die Türkei islamisch radikalisieren sollen. Das führt so weit, dass eine zunehmende Zahl von Christen die Moslems nicht nur ablehnen, sondern Angst vor ihnen bekommen. Ich möchte ganz deutlich sagen, dass wir die Gastarbeiter lieben, schätzen, achten, ehren und natürlich zu Jesus führen wollen, aber dass wir sie nicht ablehnen oder hassen, dass kein falsches Verständnis hier aufbricht. Bei anderen, die keine solche klare Ausrichtung haben vom Evangelium, beginnt nun allerdings der Spaltpilz der sogenannten Toleranz. Ich sollte in einer Kirche in Süddeutschland über Evangelium und Koran reden. Ich wurde darum gebeten und war bereit. Aber der Dekan dieser Stadt sagte er, danke, nein, denn wenn über den Koran von einem Christen in meiner Kirche geredet wird, muss ich damit rechnen, dass die Fenster meiner Kirche eingeschlagen werden oder die Autoreifen durchgeschnitten werden. Ich möchte keine Unruhe, wir müssen im Frieden mit ihnen zusammenleben. Wir haben also bereits ein Ducken mit einem falschen Burgfrieden verbunden zu verzeichnen, der sich hier auch in Süddeutschland breit macht. In den arabischen Ländern ist es allerdings kein Ducken mehr, sondern ist es eine Massenflucht geworden der Christen, die seit der Urchristenheit in diesen Ländern wohnen. Etwa 12-15% aller Araber sind ja Christen. Und die sind durch diese Radikalisierung des Islam, ala Khomeini und ala Moslembrüder und Gaddafi, immer mehr in den Druck gekommen. Und so müssen wir leider bekennen, dass in Ägypten mindestens 10.000, wenn nicht noch mehr Christen jedes Jahr Moslems werden. Und dass eine viel größere Zahl ausreist und in die USA oder nach Europa flieht. Und Ähnliches könnte man von Syrien, Jordanien, Irak, Libanon, Israel und dem Iran vermelden. Wir haben eine Massenflucht von Christen aus den islamischen Ländern und alle, die uns vorwerfen, wir würden ein Feindbild zeichnen oder wir würden den Islam schwarz in schwarz malen, denen kann man bloß sagen, liebe Leute, erkennt doch die Realitäten. Es gibt nicht Zehntausende und Hunderttausende von Christen, die ihre Heimat verlassen, bloß deshalb, weil sie keine Zukunft mehr für sich und ihre Nachkommen sehen. Sie haben begriffen, dass sie in einem islamischen Staat keine Möglichkeit mehr haben zur wirtschaftlichen oder kulturellen Entwicklung. Deshalb müssen wir von einer Flucht, von einer Massenflucht der Christen reden aus den Ländern des Islams, wie es noch nie seit mehreren hundert Jahren der Fall war. Besonders hart trifft es die ehemaligen Moslems, die Christen geworden sind. In zunehmendem Maße werden sie verhört, denunziert, verhaftet. Wir können die ganz konkreten Fälle nachweisen aus der Türkei, aus Ägypten, aus Marokko, aus dem Iran. Wir haben sogar die Protokolle, die Verhörsprotokolle aus einem Falle in der Hand. Und können nachweisen, in welchen Zellen die Leute, in welchem Gefängnis liegen, falls das bezweifelt wird, dass Christen wegen ihrem Glauben eingesperrt und gefoltert werden. Wir freuen uns auf der einen Seite, dass die USA hier mehr Christen in Regierungskreisen hat, dass es 40 Parlamentarier waren, die sich dafür einsetzen, dass 8 Konvertiten aus den Gefängnissen in Ägypten herausgeholt wurde und der ehemalige Präsident Carter sich persönlich einsetzte. Wir persönlich haben allerdings das Bedenken, dass diese Inanspruchnahme politischer Kräfte dazu führen könnte, dass der Islam sagt, seht ihr, der Kreuzfahrergedanke bricht wieder auf. Die Christen sind eben doch nicht bloß eine Religion des Wortes, sondern stellen politische Macht in Dienste. Deshalb ziehen wir von unserer Mission her vor, dass das Gebet der Weg ist, auf dem die Einzelnen frei gebetet werden. wie etwa bei einem Mann, der jetzt im Iran lange Zeit im Gefängnis und in der Folter war, so wie es einst bei Petrus geschehen war, als die Gemeinde betete und der Engel des Herrn ihn herausführte. Aber die Tatsache, dass die Konvertiten, also die ehemaligen Moslems, die Christen geworden sind, jetzt in der Schusslinie stehen und sie in echte Gefahr sind, das müsste die betende Heimatgemeinde begreifen und hier treue, anhaltende Fürbitte leisten. Es gibt dann einzelne Moslems, ich möchte allerdings deutlich machen, dass das nur einzelne Moslems sind, die Hassfeldzüge gegen das Christentum führen, wie Didat in Südafrika oder Sharawi in Ägypten. Sharawi hat es fertig gekriegt, über das Fernsehen in Ägypten auszustrahlen. Warum spotten denn die Christen über Mohammed, weil er 13 Frauen hatte? Jesus war doch noch viel schlimmer. Der hat in einer Nacht 5 Jungfrauen geheiratet und 5 andere, die auch noch geheiratet werden wollten, hat er draußen stehen lassen, nicht hereingenommen. Da ist kein großer Unterschied zwischen den beiden. Bitte, das ging das Fernsehen. Und eine Erwiderung wurde von Seiten der Christen nicht erlaubt im Fernsehen, dass sie die Sache, das Gleichnis mit den klugen Jungfrauen klarstellen konnte. Nun, wie bereits gesagt, es gibt auch eine Ernüchterung über die Grenzen des Islam hinaus. Beispielsweise war ja der Ehrenname Khomeinis Ayatollah. Das ist ein arabisches Wort und heißt das Zeichen Allahs, das Wunder Allahs. Aber ausgerechnet Jesus hat im Koran auch diesen Namen. Eigentlich ist Jesus islamisch gesehen der Einzige, der den Ehrentitel Ayatollah von Gott her trägt. Die anderen haben sich das nur erworben. Und oft, wenn wir gefragt werden, was wir zu Khomeini oder zu Jesus zu sagen hätten, in Indien etwa oder in Pakistan, dann sagen wir, ja, guckt euch mal an, das ist ganz einfach. Die Schiiten haben einen Ayatollah und die Christen haben einen Ayatollah. Vergleicht einmal Khomeini und Jesus und dann wisst ihr den Unterschied und dann lachen sie. Und dann ist es ganz klar, weil Jesus vorzog, zu sterben, als seine Feinde zu töten und Khomeini den Satz prägten, es ist besser Unrecht zu tun, als Unrecht zu leiden. Oder wir könnten über den Ekel sprechen, der in den Moslems aufbricht, wenn sie das ausschweifende Leben der Ölprinzen in Saudi-Arabien sehen. Oder vom Schock Gaddafis reden nach seinem verlorenen Krieg im Tschad und der Bombardierung in den USA. Er hat keine Verbündeten mehr unter den Moslems. Wir können auch darauf hinweisen, dass die Opposition gegen den Islam im Iran wächst und unter den Iranern, die ins Ausland geflohen sind. Es gibt in Pakistan darüber hinaus einen Pessimismus unter den Moslems, wie man sich das hat nie vorstellen können. In Pakistan haben die Moslems seit ihrer Trennung von Indien volle freie Hand gehabt, einen Ideal-Islam aufzubauen. Das war ein reiner islamischer Staat. Dort wurde Scharia nominell eingeführt. Aber was passierte? Niemand hat sich gehindert, die Scharia einzuführen und durchzusetzen. Nun aber haben sich die islamischen Rechtsschulen so zerstritten, dass sie sich an den Universitäten handgreiflich bekämpften, dass offensichtlich wurde, dass der Islam wegen den Rechtsstreitigkeiten gar nicht in der Lage ist, eine moderne islamische Gesellschaft aufzubauen. So ist in keinem einzigen Land die ganze Scharia durchgesetzt worden. Das Ergebnis ist, dass die Moslems, die nun hofften, endlich einmal einen Staat Allah, ein Reich Gottes im islamischen Sinne zu haben, frustriert sind und sich dem Sufismus, der Mystik und allen möglichen okkulten Dingen zuwenden, einfach weil vom legalen Islam her keine Hoffnung besteht. Ich sage deshalb allen, die mit islamischen Praktiken zu tun haben, seid nicht entsetzt, wenn in einem Land die Scharia eingeführt wird. Denn die Moslems unter sich sind so uneins, dass sie mindestens nach einer oder zwei Generationen sich entzweien und eine Frustration sich ausbreitet, wie man es jetzt in Pakistan oder in Saudi-Arabien sehen kann. Lassen Sie mich zusammenfassen. Es gibt auf die Welt des Islam vier große Kräfte, die wie ein Parallelogramm der Kräfte in verschiedene Richtungen ziehen. Das ist zunächst die islamische militante Staatsidee, die koste es was es wolle einen islamischen Staat durchsetzen will. Dann gibt es eine zweite große Gruppe, die man den islamischen Sozialismus bezeichnen könnte, der von Jamal Abdel Nasser kreiert wurde und der immer noch eine Menge Anhänger hat, wie Syrien, Irak, Südjemen und Algerien und andere Staaten. Aber er ist am Abbröckeln, weil er sich gezeigt hat, dass der Funktionärsapparat des Sozialismus in der islamischen Welt genauso ein Clan wird wie die großen Sippen vorher und die Eigeninitiative schmälert, sodass diese Länder, die an sich reich sind durchs Öl, wirtschaftlich ein Desaster zu vermelden haben. So gibt es also neben dem militanten Islam den islamischen Sozialismus, der auf einem absteigenden Ast ist, und die dritte Kraft, die liberalen Moslems, die durch die Begegnung mit dem westlichen Liberalismus nun ein freieres Leben und Denken gewohnt wurden. Sprich, diese vielen Studenten in europäischen Ländern und in den USA, die vielen Reisenden in Sachen Öl und Wirtschaft, die sehen ja nun auch, dass die Christen nicht nur tierisch leben, wie es oft dargestellt wird im Blick auf die Ehepraktikas der Christen und die Filme der Christen und von Hollywood, die in diesen Ländern gezeigt werden, sondern die sehen, dass hier Fortschritt ist und Ordnung und Sauberkeit und Leben und die deshalb tolerant werden. Es gibt also einen islamischen Liberalismus, der nicht bereit ist, koste es was, es wolle zurückzufallen in das mittelalterliche System der islamischen Scharia. Und zum Schluss gibt es noch eine vierte Gruppe, den islamischen Sufismus, die islamische Mystik, die die Nase voll hat von sämtlichen Formen des Islam und sich nun nach innen wendet, um durch kontemplative Versenkung ihren Frieden mit Allah zu finden. Gerade die Zahl der Sufis wächst im Sudan, in Pakistan, in Indonesien, in Bangladesch und in vielen anderen Ländern, besonders wo die Hoffnung schwindet, dass der Islam in der Lage ist, eine eigene Wirtschaft und Kultur im modernen Sinne des Wortes aufzubauen. Allerdings ist mir in der Türkei ein Wort begegnet, das ist mir doch tief ins Herz gefahren. Dort sagte man, ja, wenn ein Türke liberal wird oder gar Atheist oder die Basis des Islams verliert, dann schickt ihn doch für 2 Jahre nach Deutschland, dann kommt er als guter, reformierter Moslem zurück. Dann sieht er, wie die Deutschen leben und dann besinnt er sich auf die theokratische Kultur des Islams und es besteht Hoffnung, dass er wieder als guter Moslem zurückkommt. Das wurde mir in der Türkei von Türken gesagt und ich habe doch darüber nachdenken müssen, was das heißt, dass der Kulturschock aus Europa manchen Moslem wieder zum bewussten Moslem machen kann. Aufs Ganze gesehen aber muss festgestellt werden, dass der Islam in den letzten 10 Jahren durch den Einfluss Khomeinis militanter und radikaler geworden ist, sodass der Khomeinismus als Radikalisierung des Islams auf allen Gebieten dargestellt werden muss.